Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ein Spukkiosk, in dem die Speckmäuse tanzen und morgens schon mal Stinkekäse statt Eis in der Kühltruhe liegt. Und ein Kino, in dem das Popcorn süß und salzig ist. Das sind zwei Schauplätze aus den neuen Büchern von Lena Hach. Vielfach ausgezeichnete Kinder- und Jugendbuchautorin. Sie schreibt auch Hörspiele und Theaterstücke. Und jetzt, wie gesagt, gleich mit zwei neuen Büchern bei mir. Hallo, herzlich willkommen, Lena Hach.
Hallo, vielen Dank.
Die Mutter ihrer Heldin Ruby in Popcorn süß und salzig, die schreibt eigentlich Liebesromane, will aber mal was Neues ausprobieren am Anfang des Buchs. Und als ihre Tochter sie fragt, warum sie jetzt eigentlich Jugendbücher schreiben will, da sagt sie, was könnte besser sein, als junge Menschen ein Stück auf ihrem Weg zu begleiten? Wie würden Sie denn diese Frage beantworten?
Ich glaube, die Mutter von Ruby, die überschätzt sich ja auch ein bisschen. Ich glaube, dass im besten Fall ein Buch oder eine Figur aus einem Buch Kinder und Jugendliche ein Stück weit begleiten kann. Und das ist vielleicht auch ganz schön, ne, wenn man so eine Ronja-Räubertochter in der Hosentasche stecken hat als Begleiterin.
Auf jeden Fall. Ich meine, da gibt es ja auch zahllose Geschichten, wie einen das bestärkt hat in der Jugend und wie man da so endlich mal Identifikationsfiguren auch gefunden hat, die es vielleicht in der Familie oder im Umfeld nicht so gibt.
Ja, es ist total wertvoll, glaube ich auch. An denen kann man sich dann festhalten, gerade wenn es in der Familie gerade mal mangelt, ne?
Und diese Ruby jetzt, die ist 16 in ihrem Buch, die liest unheimlich gern und kann Bücher richtig gut analysieren. Und wir haben ja, ich habe schon gesagt, ihre Mutter ist selbst Autorin mit ziemlich expliziten Liebesromanen. Und die sind offenbar nach so einem bestimmten Strickmuster gebaut, den sogenannten Tropes, die sie auch in dem Buch jetzt am Rand dann in so kleinen Kästchen erklären. Da steht dann zum Beispiel Meet Cute. Zwei zukünftige Turteltauben treffen auf unterhaltsame Weise zum ersten Mal aufeinander. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das da so rein zu mixen?
Es gab eine Phase, da habe ich selber ganz viel romantische Komödien gelesen. Und dann merkt man relativ schnell, dass sich bestimmte Motive wiederholen, bestimmte Erzählmuster, bestimmte Figuren. Und als ich dann gemerkt habe, es gibt sogar Begriffe dafür, hat sich für mich noch mal eine ganze Welt aufgetan. Also ich habe dann noch mal mit viel mehr Vergnügen weitere dieser Bücher gelesen, weil ich plötzlich so eine Art Sezierbesteck hatte, um die Sachen zu analysieren. Und dann dachte ich, wenn es mir schon so großen Spaß macht, macht es vielleicht meinen Lesern und Leserinnen auch großen Spaß, wenn sie so Figuren dann erkennen können bei ihrer zukünftigen Lektüre. Und dann dachte ich, ich probiere das mal aus, das so reinzubasteln und schlage es dem Verlag vor.
Und dann haben Sie ja auch den Roman quasi auch ein bisschen nach diesem Strickmuster gestrickt. Das hat ja dann so eine doppelte Ironie eigentlich.
Ja, ich wollte das eigene Genre dann ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und ganz raus kommt man nicht aus den Tropes. Die kommen dann vor und im besten Fall sind die ein bisschen gebrochen oder überspitzt oder es finden sich so Variationen.
Genau. Welches mögen Sie denn am liebsten von diesen ganzen Tropes? Man kennt das ja auch aus romantischen Komödien, Filmen und so.
Ja, also ich mag dieses Meet Cute schon total gerne, das Sie gerade angesprochen haben, weil es ja einfach so ein erstes Zusammentreffen von zwei Turteltauben ist, was man total schön erzählen kann. Also total skurril auch. Und dann mag ich auch schon gerne dieses Stuck Together, das kommt jetzt auch in dem Roman vor, ne? Zwei Figuren werden gezwungen, etwas miteinander zu tun. Entweder müssen sie zusammen an einem Projekt arbeiten oder sie bleiben tatsächlich im Aufzug stecken, Flugzeug oder hier Bahnstreik und dann sitzen sie zusammen an der Haltestelle und dann entwickelt sich was. Das finde ich ganz, ganz reizend.
Aber besonders schön ist ja, dass die Ruby das quasi selbst erlebt und auch noch bei der Mutter eben kennt aus den Romanen, aber selbst ja überhaupt nicht auf sowas eigentlich reinfällt. Sie ist ja ein richtig toughes Mädchen. Sie hat sich offenbar von dieser Love- und Romance-Welt ihrer Mutter gar nicht so unbedingt beeinflussen lassen, was ihr Liebesbild betrifft.
Das stimmt. Sie sagt ja sogar eher, dass es eine Gefahr von diesen Liebesromanen ausgeht, weil man das schnell mit dem echten Leben verwechselt, ne, und dann ganz falsche Erwartungen an das echte Leben hat und an die echten Liebesgeschichten. Das heißt, sie hat so einen inneren Abstand. Den hat sie auch, weil es mir wichtig war, ein bisschen einen feministischeren Liebesroman zu schreiben, weil es eben ganz oft auch Tropes gibt, die tatsächlich aus meiner Sicht problematisch sind. Gerade für junge Leserinnen. Und die wollte ich auch gern benennen.
Und ich fand auch ganz toll, eben, dass Ruby sich davon eben nicht so korrumpieren lässt. Sie ist ja überhaupt eben so eine sehr emanzipierte schon. Ich fand schön diese Szene, wo sie von ihren Mitschülern da aufgezogen wird, weil einer halt erzählt hat, dass die Mutter eben auch so Sexszenen beschreibt und dann kontert sie damit, indem sie an die Tafel geht und da anatomisch korrekt die Vulva hinzeichnet und erklärt. Und dann sind die anderen erstmal ganz still. Hätten sie sich sowas als Jugendliche getan? Traut?
Ich hätte das wahrscheinlich auch gar nicht gekonnt.
Nee, ne?
Also weil ja, also das habe ich jetzt noch mal recherchiert, auch im Rahmen des Schreibens. Anatomisch korrekte Darstellung von Vulva und Klitoris gibt es in den großen deutschen Schulbuchverlagen erst seit 2 Jahren. Das heißt, ich hätte das gar nicht gekonnt in dem Alter. Mhm. Ich werde es jetzt mal üben für die Lesungen, falls ich gechallenged werde, dass ich es dann auf jeden Fall hinkriege.
Sie haben ja schon gesagt, dass Ihnen auch manche von diesen Tropes oder überhaupt diese Strickart der Romance-Literatur natürlich so Geschlechterklischees festigt. Ist das aber auch was, wo Sie dann sagen, da will ich jetzt mal bewusst was anderes schreiben, um auch Mädchen quasi zu ermutigen, dass sie sich was trauen?
Auf jeden Fall. Also es gibt, finde ich, noch viel zu viele Liebesromane, in denen die Mädchen oder die Frauen gerettet werden müssen von irgendwelchen männlichen Protagonisten. Und das nervt mich schon. Das nervt mich schon beim Lesen. Und da was anderes zu erzählen, ist, glaube ich, wichtig. Oder auch dieses Beautiful All Along Trope, das kennen wir alle aus Filmen. Also ne, irgendein vermeintlich hässliches Entlein muss nur mal die Brille abnehmen, muss mal den Zopf lösen und schon ist sie hübsch und begehrenswert und dann klappt es plötzlich auch mit dem Angebeteten. Das ist einfach total ärgerlich. Und das nicht erzählen oder wenn anders zu erzählen, finde ich, ist wichtig.
Mhm. Mir hat auch sehr gut gefallen, oder bei all Ihren Büchern, die ich inzwischen kenne, mag ich sehr, was Sie für eine eigene Sprache da finden. Und da gibt es auch eine schöne Szene, so ein Dialog zwischen Ruby und ihrer Mutter. Und die Mutter beschreibt, ja, habe ich am Anfang gesagt, ist auch ein Jugendbuch. Und da fragt sie die Tochter zur Jugendsprache, ob man eigentlich noch Digger sagt oder Geilomat. Und die Ruby findet das total peinlich, kenne ich von meinen Teenager-Töchtern auch. Wie kommen Sie da so in diese Sprache rein? Horchen Sie da auch so ein bisschen? Wo Jugendliche abhängen, wie die miteinander reden? Oder haben Sie da so private Quellen?
Ich habe ein bisschen private Quellen in der Familie. Vor allen Dingen habe ich mich aber auch mit den Jugendwörtern des Jahres und der vergangenen Jahre beschäftigt. Weil wenn ich jetzt nur von meinen privaten Quellen ausgehe, dann wird es ja auch total schnell veraltet. Ne? Also so, und wenn ich mich an den Begriffen festhalte, die vielleicht mal Jugendwort des Jahres waren, gibt es zumindest etwas, worauf ich mich beziehen kann und was ich belegen kann.
Ja. Aber man muss ja da wirklich ein bisschen aufpassen als Erwachsener, weil wie gesagt, man kriegt ja oft schnell gespiegelt, dass es peinlich ist, wenn man selbst eben dann auch sowas adaptiert. Und Sie kriegen das so geschmeidig hin. Wie reagieren denn die Jugendlichen, wenn sie mit denen mal in Kontakt kommen, die ihre Bücher lesen, bei Lesungen oder so?
Also ich glaube, ich verzichte ja auf Jugendwörter im tatsächlichen Text. Also das ist jetzt die Autorin-Mutter, die versucht, solche Wörter zu verwenden und dann von ihrer Tochter sehr schnell zurückgepfiffen wird. Ich selber lasse das eigentlich. Manchmal werde ich vielleicht ein bisschen explizit. Ich fluche ganz gerne im echten Leben und auch in meinen Büchern. Und dann kann es sein, dass mal Schüler oder Schülerinnen auch sagen, ob denn diese Kraftwörter sein müssen. Mhm. Aber dann laufe ich durch den Schulhof und höre genau diese Wörter.
Und das ist auch für die ganz normal.
Ja, genau.
Wir haben ja uns schon über mehrere Bücher miteinander gesprochen, auch über Ihr tolles Jugendbuch Grüne Gurken. Und das spielt auch übrigens in einem Schauplatz, der jetzt in dem zweiten Buch, was Sie heute mitgebracht haben, wieder eine Rolle spielt, der Kiosk. Was fasziniert Sie denn so an diesen kleinen Häuschen, die so vieles für jeden möglichen Bedarf da anbieten?
Also ich habe auch eine Weile drüber nachgedacht, weil ich mir das selber nicht so ganz klar ist. Ich glaube, einmal ist es eine Kindheitserinnerung von mir. Ich komme ja vom Land, da gab es gar keine Kiosks. Aber mein bester Samstagmorgen war, in den Supermarkt zu fahren, mir eine Zeitschrift rauszusuchen und eine Süßigkeit. Und das dann so zusammen zu verschlingen. Und das ist halt im Kiosk total möglich. Es ist ja auch so ein bisschen so eine Gebäude gewordene Wundertüte, ne, für Kinder. Also bei mir in der Nähe des Kiosk nach der Schule strömen alle Schüler, Schülerinnen da mal so vorbei. Also finde ich, es ist einfach ein total schöner Ort.
Ganz toller Ort. Und das ist ja jetzt auch eher ein Buch für etwas jüngere Kinder, Kinder ab 10 so rum steht drauf. Schreiben Sie sowas dann parallel oder wie machen Sie das sich da in so, das sind ja doch ganz unterschiedliche Lebenswelten, in denen jetzt 10 und 14 bis 16-Jährige sich aufhalten.
Zeitgleich schreibe ich die nicht. Was aber sein kann, dass ich zwischendurch mal eine Schreibpause am einen Projekt einlege, um das andere Projekt zu überarbeiten, wenn mir die Lektorin es zurückschickt oder der Lektor. Aber wirklich zeitgleich oder montags an dem einen, dienstags an dem anderen, das mache ich nicht. Ich bleibe schon in der einen Erzählwelt, werde dann manchmal unterbrochen durch andere Sachen wie Lesungen oder so, aber versuche da bei einer Figur zu bleiben.
Jetzt in diesem Kioskbuch, da gibt es einen Geist, der da sein Unwesen treibt. Ich habe schon erzählt, der lässt die Speckmäuse quasi tanzen und tauscht den Käse mal aus. Das ist ja eigentlich schon ein sehr bekannter Topos mit diesem Geist, der irgendwie sein Unwesen treibt und bezwungen werden muss auf eine lustige Art. Haben Sie da so Vorbilder eigentlich in der Kinder- und Jugendliteratur?
Also ich glaube, ich habe viele Vampirgeschichten gelesen. Das ist ja ein bisschen verwandt. Und dann war ich großer Fan von so Filmen wie Spukschloss im Spessart.
Kenne ich auch.
Ja, also es ist ja auch so ein sehr harmloses Gegrusel dort. Ne? Mhm. Und ich weiß, dass immer, wenn es zu spannend wird, tut es mir selber nicht gut. Und das heißt, davon gehe ich aus. Ich gehe immer davon aus, mich selber nicht zu doll zu gruseln. Und das ist auch in den Sachen, die ich als Kind gelesen habe. Ne? Huibu, das Schlossgespenst und so ist alles nicht zu gruselig.
Sie gehen ja jetzt gleich nach unserem Gespräch hier in der Nähe in eine Schule in Berlin und lesen da. Aus welchem Buch lesen Sie denn da?
Also die Schüler, Schülerinnen haben sich grüne Gurken gewünscht. Und dann soll ich noch aus was Neuem lesen. Und das ist jetzt die perfekte Gelegenheit, um zum ersten Mal Popcorn süß-salzig vor der Zielgruppe zu testen.
Und ist das was Besonderes dann, wenn Sie noch vor den Jugendlichen lesen? Ist das was, worauf Sie sich freuen?
Total, ja, ich freue mich drauf. Also das ist so eine Altersgruppe, die kann auch ein bisschen reservierter sein. Ich lese ja viel vor erst bis 6-Klässler und Klässlerinnen, die reagieren direkt, da merke ich sofort, wie kommt ein Buch an. Das jetzt ist 7., 8. Klasse. Das kann sein, dass es ein bisschen schwerer fällt, Pokerfaces zu lesen. Aber genau, darauf bin ich gespannt.
Aber ich glaube, mit Ihren herrlichen Texten werden Sie da zu den Jugendlichen durchdringen, Lena Haag. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich bedanke mich.
Und Lena Haags Jugendbuch Popcorn süß und salzig ist beim Verlag Mixed Vision erschienen und kostet 16 Euro. Und Spuk im Kiosk ist beim Gulliver Verlag für 12 Euro zu haben.